Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider.
Mein Name ist Alexander Klar.
Und wir sitzen, lieber Alexander, nicht wie sonst im Podcaststudio. Wir sitzen auch nicht in der Kunsthalle, sondern wir sitzen im Udoversum, in der Ausstellung über die Kunst von Udo Lindenberg. Und das ist für mich allein schon jetzt ein großer Triumph, weil ich ja dich seit vielen Jahren immer wieder frage, warum Udo Lindenberg nicht in der Kunsthalle ist, weil er doch ein großer Künstler ist. Und dann hast du gesagt, dann lass uns doch mal, hast du es eigentlich gesagt oder habe ich dich gezwungen, lass uns doch mal eine Folge über Bilder von Udo Lindenberg machen. Und aus dieser einen Folge werden drei, es sind sozusagen die Udo Lindenberg-Wochen, die wir jetzt haben. Und wir machen das hier mitten in der Ausstellung vor Publikum, sprechen wir über Bilder von Udo Lindenberg. Und das Allerschönste ist, ich habe die Bilder mitgebracht und jetzt musst du sie mal beschreiben. Und dann reden wir drüber. Ich bin gespannt, ob ich auch nur ansatzweise so viel über diese Bilder weiß, wie du jedes Mal. Aber ich bin auch gespannt, wie du die Bilder beschreibst. Also viel Glück in deiner neuen Rolle.
Vielen Dank. Ich vielleicht noch das zum Anfang. Also ich glaube, Vivian Hecker hat uns hier gepackt. Mich. Aber ich liebe ja Challenges. Vielleicht auch die, warum ist Udo Lindenberg nicht in der Hamburger Kunsthalle? Gegenfrage, warum ist Van Gogh nicht in der Hamburger Kunsthalle? Die haben wir nämlich auch nicht. Also es gibt tatsächlich ein paar veritable Auslassungen, die eigentlich unerklärlich sind. Vielleicht ist das dem heutigen Podcast Marathon.
Nein, das wird ja interessant auch. Wir werden in diesen drei Podcasts sicherlich auch zu der Frage kommen, wann ist man Künstler, wann ist man Kunst, was muss man damit machen? Stück also, für Stück, erstmal habe ich dir jetzt,
Udo
ich habe dir ein Bild.
Ein Künstler ist, steht außer Frage. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht lange anfangen. Ich muss jetzt auch niemandem erzählen, dass ich aus der Klassik komme. Das ist irgendwie, ich bin da auch hängen geblieben. Also ich habe klein angefangen mit spätromantischer Orchestermusik und habe mich nicht weiterentwickelt. Das heißt, bis Udo Lindenberg bin ich musikalisch schlicht nicht vorgedrungen. Eine Ausnahme, unser Vermieter und Nachbar hat mich irgendwann überredet, dass ich mal, und sie spielt Cello, paraphrasiere, weil ich Cello spiele. Das habe ich dann getan. Ich weiß nicht, ob er so richtig glücklich war, weil ich habe es nicht gesungen. Ich habe den Cello-Part gespielt. Also es klang gottserbärmlich ohne Udo Lindenberg-Sound. Gut, ich mache mich mal ans Beschreiben, was wirklich eine schöne Sache ist. Wir haben ein Bild vor uns, was so querrechteckig ist, also wirklich lang querrechteckig ist, also super Breitband Hollywood Cinema Scope Format. Es ist ein Bild mit mehreren Figuren. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Figuren, die sich, sag mal, wie so ein Fries vor einem über das Bild bewegen. Es scheint so eine leichte von links nach rechts Bewegung zu geben. Das wird gestützt, wenn man anfängt, Texte zu lesen. Das ist oben drüber geschrieben Evolution. Dann hat man, glaube ich, im Kopf gleich solche Charts, die man in der Schule mal kennengelernt hat, wo irgendwie links etwas ist, was noch am Boden kreucht und irgendwann dann aufrecht steht. Das ist aber nur angedeutet und vielleicht ist das auch etwas, was dann sagen wir, nur im Hinterkopf schwingen kann. Es ist aber tatsächlich so, dass ich etwas von der Ur-Nachigall bis 2009 bewegt. Und wenn man dann die einzelne Beschriftung, also nicht alle Figuren sind beschriftet, doch, zum also weiß, und also links oben hat man eine Amöbe, die Ur-Nachigall ist. Dann hat man 1690 vor Christus, das ist vor Christi im Übrigen. Dann muss man natürlich drüber nachdenken, was da wohl passiert sein könnte. Dann hat man noch 0190 vor Christi. Also die Beschriftungen sind sehr kodifiziert, 30 nach Christi. 1490, mit dem Datum könnte ich was, also 1492 ist die neue Welt von den Europäern gefunden worden, 1973 und 2009 und dazwischen, jetzt muss ich die Brille ausziehen, Angelika am Boden aus Winsen an der Luhe.
Aus Winseln, ich sehe was du nicht siehst, aus Winseln.
Winseln an der
aus
Luhe.
Aus Winseln genau, an der genau. Luhe.
So, und auf der Figur ganz rechts, die, wie sogar ich unschwer erkennen kann, Udo Lindenberg nachempfunden ist, weil man erkennt das ikonisch an dem Hut, der Brille und den langen, strähnigen Haaren. Er ist der Einzige, der sich rückwärts oder wieder auf die Evolution zuwendet. Er hat einen fantastisch starken rechten Oberarm. Der trägt ein Prosecco-Glas in Rot oder ein Likör, die Likorellen, ein Likörglas und stößt an mit der Figur von 1973. Womöglich das alte Ego noch rothaarig mit einem Peace-Zeichen auf einem Gewand, was unglaublich erinnert an Prähistorisches. Unten an der Prähistorik ist in der rechten Hand dieser Figur sowohl ein Joint als auch eine Gitarre. Das muss man erstmal hinbekommen. Das ist fantastisch. Und Angelika lehnt an der linken Figur und blickt auf die rechte Figur. 1490 nach Christus, das ist die zentrale Figur. Es hat ein bisschen was Picasso-eskes in der Mitte. Ansonsten kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwelche Analogien zur kunsthistorischen Entwicklung. Der Evolutionsstab zeigt nach oben links. Das ist so ein Wurfgeschoss. Und dann hat man etwas, was wahlweise ein Feuerwerk sein könnte, ein Chart von Satelliten oder Trabanten oder eine Palme. Das ist nicht ganz ausgearbeitet.
Wo siehst du eine Palme?
Das ist
dieses Gebilde.
Kokospalme, drei ja. Kokosnüsse vielleicht, ja, die sich bewegen zwischen Amöbe und 30 nach Christi. Und das Ganze auf einem blauen Hintergrund, die Technik würde ich sagen Wasserfarbe. Ich denke nicht, dass es Öl ist. Ich vermute auch, dass wir hier auf einem Papier, ich habe keine Ahnung von der Größe, könnte mir vorstellen, dass das groß sein könnte. Das hat was Monumentales. Die Evolution ist ja monumental. Ja, die Figuren sind auf der linken Seite eher nicht glücklich, auf der rechten Seite inklusive Angelika sehr glücklich. Die Amöbe wissen wir nicht. Ja, ich glaube, habe ich.
Ich sehe noch was du nicht siehst. Du hast eine Beschriftung ausgelassen, die auch nochmal die Gestaltung und sozusagen die Struktur des Bildes erklärt.
Eine Beschriftung, also ganz unten rechts hätte ich für eine Signatur gehalten, die ich mit Udolini oder sowas?
Udolinus ist ja sozusagen immer dieses, so nennt er sich ja gern.
Okay.
Udolinus Linde.
Ah, okay.
Aber ich meinte, dass in dem, da steht so schräg Krönung.
Krönung, genau. Hatte ich das nicht erwähnt? Also genau, die rechte Figur hat auf dem Revers eine Krönung stehen. Die rechte Figur hat in der linken den Joint, in der rechten die Likorelle. Das ist eine Fortentwicklung zu 1973. Die Gitarre ist weg.
Die Krönung ist damit nicht gemeint sozusagen. Das ist ja sozusagen Evolution, es ist die Schöpfungsgeschichte und da sind wir jetzt 2009 bei der Krönung der Schöpfung angelangt.
Naja, das ist natürlich, ich versuche das jetzt zu vermeiden, das zu sagen, weil das natürlich, das ist eurozentrisch, humanozentrisch, alles zentrisch, was wir heute hier tun. Also, dass wir uns als, dass irgendjemand als Krönung der Schöpfung begriffen wird, ist so gestern, dass man das vielleicht nicht mehr macht, aber das ist natürlich tatsächlich in den Charts, das wurde irgendwann mal so gesehen, dass der Europäer die Krönung der Welt entwickelt.
Ja, aber ich glaube, er meint das sozusagen, würde ich jetzt sagen, Udo Lindenberg meint sich, dass es sozusagen für ihn dieser Moment, vielleicht ist 2009 übrigens
die
auch nur
Krönung von etwas.
Das ist der Moment, wo das Bild war. 2009 kann auch, das weiß ich nicht auswendig, der Moment sein, in dem er sozusagen die Auferstehung mit seinen Alben wieder hatte. Mhm. Vielleicht war das die Zeit, wo das MTV-Album geplant wurde, also wo sein Comeback kam. Wie sagt er immer, wie der Phönix aus der Flasche.
Aus der Flasche.
Auferstieg.
Ich bin ja ein alter Formalist, der hätte jetzt gesagt, dass der einzige Text, der nicht irgendwie neben der Figur ist, sondern auf der Figur, da hätte ich gesagt, dieser Text muss theoretisch nach strenger kunsthistorischer Exegese was anderes sein als die anderen Texte. Aber vielleicht war der da auch lässlich und hat irgendwie rechts oder links dieser Figur keinen Platz mehr für das Wort Krönung gefunden.
1973, das kann man ja sagen, das wird gewesen sein, als der kleine Udo Lindenberg nach Hamburg gekommen ist mit 50 D-Mark in der Tasche aus Grunau. Da ging das Ganze los und 2009 war dann sozusagen das vollendet, was er immer werden wollte. Er war sozusagen der Superstar, wobei man sagen muss, dass sich das ja in den Jahren danach durchaus nochmal gesteigert hat.
Rechts anbauen, das Bild könnte noch supplementiert werden von 2009 bis 2026.
Es ist ein Selbstporträt.
Es ist ein multiples Selbstporträt geradezu.
Es ist ein.
Ja, ach so, das rechts. Ja. Aber das links ja auch. 1973 doch genauso.
Und das ist ja interessant, wenn man auch durch die Ausstellung geht. Man stellt fest, Udo Lindenberg malt häufig sich selbst. Was ich von dir gelernt habe, für viele Künstler,
ja,
für viele große Künstler gilt.
Also an Selbstporträts ist es nicht verwerflich. Du hast ja mal unterstellt, da müsste man sehr egozentrisch sein. Das würde ich jetzt a priori nicht annehmen. Also Rembrandt malt sich ja sein Leben lang selbst. Meistens so im Jahresrhythmus und was er sehr brutal tut, er malt sein eigenes Altwerden und man sieht von dem forschen Jüngling, der sich ganz am Anfang malt, bis zum tatsächlich zerzausten, im langsam zerfallenden Menschen, total brutal malt er sich selber. Das macht im Übrigen auch, also Beckmann macht das, der malt sich auch einmal im Jahr vielleicht. vielleicht auch öfter, also von Beckmann gibt es viele Selbstporträts, da geht es natürlich nicht so sehr um sich selbst, sondern um die Beobachtung, das, was mit einem selber, mit dem Körper passiert. Und deswegen hätte ich jetzt angenommen, das hat natürlich vielleicht die Selbstporträts sehr mit dem Star-Kult zu tun, der um ihn herum brandet, das als in sagen wir mal, wenn man erstmal Kult ist, dann muss man natürlich auch Kult leben, dazu gehört.
Und ihm hilft natürlich dabei, und das habe ich nicht gewusst, das habe ich jetzt durch Benjamin von Stuttgart-Barre erfahren, der ja mehrere Bücher, glaube ich, über Udo Lindenberg geschrieben hat. Eins ist jetzt als Taschenbuch erschienen, Udo Fröhliche, zum 80. Geburtstag. Dass diese Idee, wie er das mal macht eines Tages, hatte er schon relativ früh. Diese Insignien des Udo Lindenberg-Seins, also der Hut, die Sonnenbrille, die grünen Socken, die man hier nicht sieht, und die langen Haare. Das reicht ja schon zur Wiedererkennung, ne?
Ja, also ich denke, das ist eins, wenn man hier durchs Universum läuft, man erkennt sofort die Handschrift. Also das Erste, dass man, bei Picasso gibt es mehrere Phasen und bei Udo Lindenberg gibt es eine durchgehende, nicht, wie soll man sagen, nicht abgeschlossene Phase. Jetzt, ich finde, das machen ja gerne Teenager, dass sie sich in ihren Kosmos zurückziehen und Dinge tun. Und da gehört alles Mögliche, also wird man so ein bisschen nerdig. Ich glaube, dass viele Sachen früh angelegt sind und wenn man dann in dem Alter mit sich zufrieden ist, kann man natürlich das sein Leben lang durchziehen und dann hat das natürlich so eine Konsistenz, die wirklich faszinierend ist. Also seit wann malt er? Das sind auch bestimmt schon wieder 40 Jahre oder so.
Lange,
das heißt,
genau.
Also das ist sehr, sehr lange und das ist jetzt ja auch nicht irgendwie abends zum Hobby, zum sich entspannen, sondern es ist tatsächlich eine Art Reflexion auf einer anderen Ebene als musikalisch. Also es ist Poesie auf einem Medium, was musikalisch halt nicht geht. Und da sind die Themen vielleicht auch immer man selber, weil man halt Star ist. Frieden findet, glaube ich, viel statt.
Wir haben noch zwei andere Bilder,
nehme ich vorab. Es gibt Themen, die sind gesetzt und ein kluger Künstler ist sparsam mit dem Ausbrechen. Also man sollte dann tatsächlich stick to your, das sollte man schauen, dass man vielleicht das weiterverarbeitet, wofür man sich interessiert, weil dann passiert vielleicht auch.
Also das ist interessant, du würdest jetzt immer dazu raten, auch als Künstler konzentrier dich auf deine Schwerpunkte, versuch nicht immer was anderes zu sein, so um den Markenkern nicht zu gefährden.
Es kann auch der Schwerpunkt sein, dass man sich dauernd verändert. Also Picasso hat davon gelebt, dass er mal Kubist war, mal eine blaue Periode, mal eine rosa Periode, mal Surrealismus. Also es ist mehr so, dass man sich überlegen muss, wie man auftritt. Das muss man als Musiker machen. Also gerade wenn man als Schlagzeuger anfängt, glaube ich, muss man sich von hinten nach vorne arbeiten. Da muss man natürlich so ein bisschen auch strategisch sich überlegen. Und strategisch jetzt nicht im Sinne von Karriereplanung, sondern also wie geht man mit den Mitteln, die man hat, so um, dass man damit was anfangen kann. Das Tolle ist natürlich, wenn man ein Udo Lindenberg ist und man musikalisch irgendwie Erfolg hat, dann kann man darauf aufsetzen. Das hilft.
Das ist eine interessante Frage. Er hat ja nicht nur als Künstler Erfolg, weil er als Musiker Erfolg hat. Aber das nützt dir ja nichts, wenn du ganz toll singst und ganz schlecht malst. Dann sagt ja nicht jeder, egal, die Bilder sind so hässlich, ich kaufe sie mir trotzdem, weil die Musik so schön ist. Sondern offensichtlich hat er damit ja was gefunden. Ich habe einen sehr guten Freund von mir, der allein 3 Bilder gekauft hat. Und die sind ja auch einfache Drucke. Die sind auch schnell mal mit 2.000, 3.000 Euro dabei. Das heißt, er ist ja unabhängig davon, dass er Musiker ist, auch als Maler erfolgreich. Manche sagen, er ist kommerziell einer der erfolgreichsten Maler Deutschlands.
Gerade weil er sich entschlossen hat, dass er nicht versucht, irgendwelche Einzelstücke in Hochpreissegmenten, sondern weil ich kenne viele Hamburger Haushalte, da komme ich rein und was sieht man? Eine Udo Lindenberg. Und dann freuen die sich total, wenn der Kunsthalldirektor einen Udo Lindenberg erkennt, wo ich denke, was glaubt ihr, dass ich blind bin? Also das finde ich funktioniert gut. Jetzt muss man natürlich ein bisschen fairerweise sagen, wir können es ja gleich mal, weil es immer so wie so ein Raum, so ein Elefant im Raum steht, ist natürlich auch schwierig für einen, wenn du berühmt bist im einen, dann hast du natürlich, besonders in Deutschland, vielleicht aber auch überall, hast du einen gewissen Wettbewerbsnachteil, weil so Leute wie wir, die sagen, ja, also wir stellen aber keine singenden Künstler aus, weil sorry, der ist Schlagzeuger und nicht Künstler. Also wir versuchen ein bisschen rauszuarbeiten, warum man vielleicht als Kunsthalle sich auf andere Wege begibt, als Udo Lindenberg auszustellen. Es gab ja auch Ausstellungen in Rostock, eine sehr, sehr große. Der Kollege dort, Direktor Neumann, ist ein wirklich fantastisch kluger Mensch. Der hat nämlich vermieden, ihn nur als bildenden Künstler auszustellen, sondern hat das wirklich verquickt mit dem Leben. Und ich glaube, das ist die klügste Sache, die man machen kann. Die Kunst von Udo Lindenberg ist ohne seine Musik und ohne sein Leben nicht denkbar.
Das ist ja die große Frage. Wenn man sich jetzt hier umguckt, wir sitzen ja mitten in der Ausstellung, da sind auch so ein paar andere Dinge dabei. Aber als ich neulich bei Udo war und wir haben auch viel über seine Bilder gesprochen, sagt Udo, wie viele Bilder gibt es eigentlich von dir? Es gibt 1000 Bilder. Die meisten davon sind eingelagert, habe ich ja gelernt, ist bei euch auch der Fall. Das heißt sozusagen, es gibt ein Œuvre sozusagen, ein künstlerisches Werk von Udo Lindenberg, völlig unabhängig von der Musik. das man auch zeigen könnte. Wenn Udo Lindenberg jetzt morgen sagen würde, was wir alle nicht hoffen, ich höre auf zu singen, ich mache keine Musik mehr, ab jetzt bin ich nur noch bildender Künstler. Was würde nichts ändern?
Das würde,
das was ändern in der Bewertung? Wenn du sagst irgendwie, nee, einen singenden Künstler wollen wir nicht?
Also jetzt gibt es ja auch wirklich ganz sachliche Gründe, wo man sich denkt, das ist ja interessant, aber ist das vielleicht, ist das wirklich das, was in der Kunsthalle zu finden ist? Ihr habt ja nicht ganz zunrecht gesagt, da würden uns die Leute die Bude einreißen. Abgesehen davon, dass ich das ein bisschen bezweifle, dass das so einfach geht, die Welt nicht. Weil das Mark versucht es gerade mit Katzenvideos, das funktioniert zum Teil, aber eben auch nicht immer. Ich glaube, da gäbe es eine Friktion. Ich glaube, die Leute wären irritiert, wenn plötzlich Udo Lindenberg in der Hamburger Kunsthalle auftritt. Nicht, weil wir so sorniert oder so oder womöglich so borniert sind, sondern weil das einfach von der ganzen Sprache her sich nicht einfügt in was wir sonst tun. Und wir tun viele unterschiedliche Sachen. Ich glaube schon, dass das, was er malerisch tut, nicht zu trennen ist von ihm selber. Und es ist schon ganz gut, wenn man diese Chiffre erkennen kann, ach, das ist Udo Lindenberg. Wenn du mit dieser Kunst nach Südamerika gehst, werden sich die Leute fragen, was ist denn das Interessantes? Also das lebt schon ein bisschen davon, dass wir wissen, wer Udo Lindenberg ist.
Ja, das ist ja die große Frage. Wenn man das sich anguckt und jemand sieht das jetzt, der Udo Lindenberg nicht kennt, andersrum. Jede Woche bringst du mir irgendein Bild mit und ich denke oft, was ist das denn?
Warum hängt das denn bei euch?
Aber was soll das? Nein, also das ist gar nicht böse gemeint. Ja. Was soll das? Und es ist verrückt. Also zum Beispiel diese Geschichte, wie oft habe ich Bilder gesehen, wo ich dachte, die Arme, der eine Arm ist so groß, der andere Arm ist so, das eine Bein ist abgehackt, das passiert gar nicht von den Proportionen. Und dann denkt man doch auch, und das wird doch auch.
Das kann ja auch.
Wenn man das jetzt wenn es diesen Podcast in Brasilien und jemand legt dieses Bild hin. Der brasilianische Kunsthallendirektor und dann sitzt der brasilianische Chefredakteur da.
Und die übersetzen dann das deutsch geschriebene.
Und würde dann sagen, was ist das denn? Aber es hat doch dieses verrückt genialische, ist es schon.
Absolut.
Du denkst, also, das ist doch nichts, das ist doch nicht, darf ich das sagen? Das ist doch nicht von dieser Welt.
Und jetzt drehen wir es mal weiter. In welchem Kontext würde ich es denn zeigen? Also ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Janosch. Das hat mich irgendwie von Kindern geprägt. Das hat natürlich, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten in dieser Leichtigkeit, Vergnüglichkeit, kindlichen Naivität. Also ich würde sagen, da finden wir schon mit ein bisschen Arbeiten 4, 5 KünstlerInnen. Ja, jetzt fangen wir nur Künstler ein. Der Kumpel Otto Walkes, mit dem er die WG geteilt hat, fiel ein bisschen drunter, die halt auf eine vergnügliche Art und Weise die schweren Themen, Astronauten, Weltfrieden und Ähnliches angehen. Und dann würde das Sinn machen. Die nächste Frage ist, würden Leute kommen in der Ausstellung Janosch meets Udo Lindenberg vielleicht? Meine Kinder und meine Großmutter. Naja, nicht ganz.
Also ich glaube, man müsste es loslösen. Und das Problem ist gerade, es ist so schwer loszulösen von dem Musiker. Man muss es eigentlich loslösen von dem musikalischen Werk, weil so viel hat es mit dem musikalischen Werk am Ende auch nicht zu tun.
Genau.
Außer, dass es immer um diesen einen Künstler mit dem Hut geht.
Und dann gehen wir jetzt eben und sagen, okay, jetzt mal dieses Bild als Bild. Es handelt sich offensichtlich um Evolution. Und dann beginnt man sich zu fragen, okay, was sind diese Figuren da alle? Also wo ist die Ur-Nachigall verbunden mit der Krönung ganz rechts? Und welche Rolle spielt Angelika aus Winseln an der Luhe? Und dann, wenn man anfängt zu versuchen, das zu deuten, kommt man halt nicht so rasend weit, weil das ist natürlich alles sehr vergnüglich und sehr, sehr, sehr,
nee, ist
ein bisschen insiderig.
Ich finde, das ist doch so die Evolution des Menschen. Ja, der so ein bisschen auch so ein bisschen, wo so ein bisschen, du siehst ja bei den ersten Figuren, der eine hat sogar, 1490 hat sogar so eine ganz böse Beule auf dem Kopf, die sind irgendwie schlecht drauf. Die sind irgendwie schlecht drauf. Und ich glaube, aus der Ur-Nachigall, interessanterweise das Nachigall, das ist das T, also das, was in Winsen an der Luhe zu viel ist, ist in der Nachigall zu wenig. Aber aus der Nachigall kommen ja irgendwelche schwarzen Punkte geflogen in diese anderen.
Amöben und
Kokosnüsse. Was immer da auch ist, 0190 vor Christi ist natürlich auch witzig, weil das war wahrscheinlich in der Zeit 0190, diese Nummer, die man anrufen konnte. So. Die waren schlecht drauf. Und dann dreht sich das Ganze 1973 mit sozusagen dem Auftauchen Udo, dieser Figur mit dem Joint in Hamburg und findet seine Vollendung 2009 in diesem Mann mit dem Hut. Und auf einmal ist alles gut und es ist so gut, dass sozusagen die Menschen ihn auch anhimmeln, fast schon wie so ein Messias, ist ein bisschen übertrieben, aber um dem Ganzen nicht eine zu große Flughöhe zu geben, ist es eben Angelika aus Winseln an der Luhe. So, da ist der steckt doch irgendwie alles drin.
Ich finde, es steckt viel Vergnügen drin und ein großer Bestandteil an Albernheit. Das ist jetzt übrigens nicht nachteilig gemeint. Kenner meiner Vorlieben wissen, dass ich alberne Kunst sehr zu schätzen weiß. Also ich mag Dinge, die absurd sind. Ich habe ja immer noch in meiner eine Liste. Ich möchte mal eine Ausstellung machen, die halt den Arbeitsnamen Funny Exhibition. Das war mein Humor und ich weiß nicht, wie viele Leute das dann lustig finden. Also so, das würde wahrscheinlich nicht so in die Funny Exhibition, weil es ist halt schon lauter, da sind schon mal Insider, aber du hast natürlich recht, diese unglücklichen Amöben oder Postamöben, die werden erst, aber der einzig Glückliche da drin ist ja schon der Udo, ne? Also das, und die Angelika.
Ja, aber Angelika auch wieder, die dann sozusagen wieder gebrochen wird mit diesem aus Winseln an der Lur, dieses Winselnde, ne, dieses vor dem, ich finde, da steckt schon, also das ist auch witzig, aber ich weiß ja auch sozusagen, dass dieser sehr offensive Witz führt immer dazu, dass Kunstkritiker sagen, albern. Also das ist
nein, also es ist ja auch selbstironisch und trotzdem, genau. es ist ja auch nicht erklärlich, wenn man nicht weiß, was für ein Typ da 2009
es ist ja auch selbstironisch, sich mit einem Arm zu malen, der aussieht wie mein Oberschenkel. Also nicht mal wie der Oberschenkel von Arnold Schwarzenegger.
Also vielleicht stoßen wir mal vor zu dem Bild, was Udo Lindenberg von sich selber gibt. Ich habe ja dadurch, dass ich nicht viel, bevor ich nach Hamburg kam, habe ich mich nicht so rasend viel um Udo Lindenberg gekümmert. Und als ich dann herkam, fand ich aber sehr interessant ein paar Dinge. Ich kenne ihn eigentlich nur als ein Mensch mit Schlapphut und Sonnenbrille. Ich war dann total verdutzt, frühere Bilder zu sehen. Irgendwann hat er sich gestylt auf dieses. Und dann fragt man sich natürlich, was ist der Hintergrund von so einer Sonnenbrille? Dann fällt einem ein zweiter Hamburger ein, der die Sonnenbrille quasi ein Markenzeichen gemacht hat und Hut und dazu noch heftig Kragen. Das ist
Karl Lagerfeld.
Genau, Karl Lagerfeld. Das ist mir der Name nicht eingefallen. Und dann denken wir, okay, das ist eine Hamburger Eigenart, die knallen sich hier Sonnenbrillen auf die Nase und eine Mütze drüber. Ja. Dahinter steckt aber natürlich ein Stil, ein künstlerisches Stilempfinden. Es gibt ja auch viele Künstler, die sich als Figur stylen. Jetzt wird es übrigens interessant. Ich finde natürlich die Idee, dass man als Mensch ein Gesamtkunstwerk ist, total interessant.
Genau.
Da würde ich sagen, ist Udo Lindenberg ungeschlagene Spitze. Das versuchen viele bildende Künstler nachzumachen, dass sie eben sich selber zum Kunstwerk deklarieren. Das kriegt er sehr mühelos hin.
Das mit der Sonnenbrille, ich habe ihn das mal gefragt, warum er immer diese Sonnenbrille auch trägt, auch in geschlossenen Räumen. Es ist, glaube ich, erstens ein Markenzeichen und zweitens hat er gesagt, die Menschen halten es nicht aus, wenn sie mir direkt in die Augen und damit in meine Seele sehen.
Okay.
Hat er die Brille so abgenommen, hat mich so angeguckt und da ist was dran. Wenn Udo Lindenberg mit diesen Augen dich so anguckt, dann wünschst du dir, dass er die Sonnenbrille wieder aufsetzt. Und zwar nicht, weil es unangenehm ist, sondern es ist wirklich sehr tief. Also das, ich glaube, also er hat das dann so erklärt, das ist zu eurem Schutz vor mir.
Ich kann das nachvollziehen, als Vivian mich eingeführt hat im Atlantik, hat er die Brille nicht aufgehabt und ich erschrak. Das hatte fast das Gefühl, dass ich einem nackten Menschen begegne. Ja. Und wir haben uns super und normal unterhalten und auch, sag mal, es gehört ja auch dieser Sprachduktus, dieses leicht Nuschelige, das ist schon irgendwo angelegt. Wir haben uns quasi uniformlos unterhalten, was sehr interessant war und auch.
Und darüber unterhalten wir uns, lieber Alexander. In der nächsten Folge. Denn die Zeit, da siehst du mal, wie schnell die Zeit umgeht, wenn man das Bild beschreibt. Ich sage dir auf jeden Fall schon mal, das war sehr schön. Ich freue mich auf die nächsten beiden Udo Lindes-Termine mit dir.
Bin gespannt auf
das
nächste Bild.
Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.